Ich grüße euch, liebe Gäste, liebe Gemeinde, liebe Geschwister. In der Vorbereitung auf die Predigt und auch sonst, wenn mir Dinge schwerfallen oder wenn ich Dinge belastend finde oder aus dem Wort Gottes Dinge nicht verstehe, dann schlage ich immer einen tausendseitigen Wälzer auf, nicht die Bibel, sondern die systematische Theologie der Puritaner. Das ist, jedes Wort, was da steht, ist auch wertvoll. Und dort habe ich über die Predigt nachgelesen und dort steht geschrieben, wie ein Prediger sein muss und was die Predigt für einen Sinn macht. Die Predigt ist um Gottes Willen, weil es sein Wort ist, nicht der des Predigers. Die Predigt ist um des Menschen Willen, als Kraft und als Nährwert und aber auch um des Predigers Willen. Er muss ein Diener sein, kein Herr. Der Prediger darf nicht seine eigenen Worte zum Besten geben. Er muss wissen, dass Gott und nicht der Prediger entscheidet, was die Hörer brauchen. Er muss die Herzen von Menschen öffnen, steht in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Er muss kindliche Gottesfurcht vermitteln, Apostelgeschichte 13, Vers 16. Das stolze Herz muss erzittert und gedemütigt sein, das Herz des Predigers, Jesaja 66, Vers 2. Und sie muss durch den Heiligen Geist zu den Gemeinden gesprochen werden, Epheser 1, Vers 13. Und Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen, Jesaja 55, 10 bis 11. Ich lese uns den, lese uns den Predigttext. Johannes 14, ab Vers 26. Ich greife dem ein bisschen vor, weil wir uns an die eigentliche Aussage der Predigt heranarbeiten müssen. Könnt ihr das, Stefan, wie kriege ich das rein? Aber der Tröster, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt habe, ich gehe hin und komme wieder zu euch. Hättet ihr mich lieb, dann würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, bevor es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen wird. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und er findet nichts an mir. Aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und tue, wie mir der Vater geboten hat. Steht auf und lasst uns von hier weggehen. Die einzelnen Bibeltexte werde ich dann aus der Schlachterbibel lesen oder aus der Lutherbibel und vorher möchte ich noch einmal mit uns gemeinsam beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass ich hier stehen darf und ich will in deinem Namen predigen. Herr, fülle du meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Dieser Text ist auf den ersten Blick, man könnte ihn leicht vielleicht auch überlesen und auch die wichtigen Worte könnte man so als Beiwerk verstehen und sagen, ja, was soll das eigentlich? Aber wenn Jesus spricht, dann ist jedes Wort von Bedeutung, jedes einzelne. Um Sie an den Text heranzuarbeiten, möchte ich exegetisch erst einmal ein paar Begriffe klären und die Vorprediger mögen mir verzeihen, wenn ich das vielleicht nochmal tue, aber sie sind wichtig, um im Gesamtkontext zu bleiben. Zuerst einmal wird vom Beistand gesprochen und damit ist der Heilige Geist gemeint, Parakletos. Wenn man vor Gericht steht, irgendwas verbrochen hat, ich war schon mal vor Gericht, weil ich in West-Berlin nachts Paletten gestohlen habe, musste ich auch vor Gericht, dann ist es immer ganz gut, wenn man einen juristischen Berater, einen Fürsprecher, einen Mittler, einen Anwalt hat. In der Welt ist das so und die können manchmal was ausrichten, manchmal auch mich, auch nicht. Mich haben sie da rausgehauen, ich war wieder frei, musste natürlich einen Anwalt bezahlen und eine gehörige Strafe, aber Paletten habe ich weitergeklaut, weil ich kein Geld hatte und bin nicht mehr erwischt worden. Warum, weiß ich nicht. Aber Jesus selbst und der Paraklet, also der Heilige Geist, sind Beistände für uns von großer und von immer gleicher Qualität. Der Heilige Geist legt von Jesus Zeugnis ab und verherrlicht ihn. Paraklet heißt der Heilige Geist als Vertreter von Jesus in dieser Welt. Er ist in Jesus und Jesus ist in ihm. Er vertritt uns als Anwalt im Gebet vor Gott, also anders als vor einem Gericht oder nachdem man etwas verbrochen hat und vor einem menschlichen, weltlichen Richter steht. Lasst uns lesen aus der Apostelgeschichte die 2 Verse 1 bis 13. Ich lese aus der Schlachter 2000. Wer eine andere hat, kann das auch gerne tun. Da ist der Heilige Geist noch einmal gut, für mich jedenfalls gut beschrieben. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen und es stand plötzlich vom Himmel ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander, siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Wieso hören wir sie dann in jeder in unserer eigenen Sprache, in der wir geboren wurden, sprechen? Parther und Meder und Elamiter und wir Bewohner von Mesopotamien, Judäa und Kappadokien, Pontus und Asia, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und von den Gemeinden Libyens bis Kyrene und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkündigen. Und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen einer zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Und lasst uns noch etwas aus der Bibel zum Heiligen Geist lesen, aus dem ersten Brief des Paulus an die Korinther, 12, die Verse 1 bis 11, aus derselben Übersetzung bei mir. Über die Geisteswirkung aber, ihr Brüder, will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Ihr wisst, dass ihr einst Heiden wart und euch fortreißen ließ zu dem stummen Götzen, so wie ihr geführt wurdet. Darum lasse ich euch wissen, dass niemand, der im Geist Gottes redet, Jesus verflucht nennt. Es kann aber auch niemand Jesus Herrn nennen, als nur im Heiligen Geist. Es bestehen aber Unterschiede in den Gnadengaben, doch es ist derselbe Geist. Auch gibt es unterschiedliche Dienste, doch es ist derselbe Herr. Und auch die Kraftwirkungen sind unterschiedlich, doch es ist derselbe Gott, der alles in allem wirkt. Jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber ein Wort der Erkenntnis gemäß demselben Geist. Einem anderen Glauben in demselben Geist, einem anderen Gnadengaben, der Heiligung in demselben Geist, einem anderen Wirkungen von Wunderkräften, einem anderen Weissagung, einem anderen Geister zu unterscheiden, einem anderen verschiedene Arten von Sprachen, einem anderen die Auslegung der Sprachen. Dies aber alles wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Das nächste Wort, das einer Erklärung bedarf, ist das Wort Frieden. Eirene im Griechischen. Frieden bezeichnet die Ruhe oder das Ende oder die Abwesenheit von Streit. Eirene, also der Frieden, bezeichnet eine Situation des ungetrübten und ungestörten Wohlseins. Das griechische Synonym für Eirene ist Asphaleia. Dieses Wort ist gemeint als ein Ausdruck des Heils. Solch ein Heilszustand, ein Friedenszustand ist gemeint als Gegenstand der göttlichen und rettenden Verheißung und wird durch Gottes Erbarmen herbeigeführt, wobei die Erlösung und Freiheit von allen Nöten, die als Folge der Sünde erfahren wurde, garantiert ist. Lasst uns dazu aus dem Johannesevangelium lesen, Johannes 20, die Verse 19, 21 und 26. in der Schlachterübersetzung steht dazu. Da sprachen die obersten Priester der Juden zu Pilatus, schreibe, nein, pardon, Johannes 20, Entschuldigung. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Friede, Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist, Frieden und Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden vergebt, denen sind sie vergeben, welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Ich lese das durch, den Text. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten ihm die anderen Jünger, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht an seine Hände in das Nagelmal, Nägelmal sehe und meine Finger in das Nägelmal lege und meine Hand in seine Seite lege, so werde ich es niemals glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede sei mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Heiliger Geist, Frieden, Glaube. Johannes 10, die Verse 9 bis 10, noch zum Thema Frieden. Ich bin die Tür. Eins der 7 Ich-Bin-Worte Jesus. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Heiliger Geist, Friede. Das Herz. Das Herz steht für Gedanken, Überlegungen, Verstehen, Willen, Urteilskraft, Planung, Verlangen, Liebe, Hass, Furcht, Freude, Sorge, Zorn. Auch für das Gedächtnis, für die Absicht. Und es steht für unser ganzes Verlangen. Bei herztransplantierten Patienten hat man mal eine ganz erstaunliche Entdeckung gemacht. Also jemand hatte eine schwere Herzmuskelschwäche, Herzinsuffizienz und konnte so nicht weiterleben, hat ein neues Herz transplantiert bekommen. Und es wurde eine Studie durchgeführt, die dann abgebrochen wurde. Und es hat sich herausgestellt, dass im Herzen, dass das Herz mehr ist als nur eine Muskelpumpe, die das Blut durch die Adern fließen lässt. Denn da war ein Mensch, der hatte vorher nie geraucht und der hatte das Herz eines Rauchers bekommen und hatte auf einmal Lust zu rauchen. Das war ganz erstaunlich. Oder zum Beispiel, da war jemand, der hatte sich überhaupt nicht für Sport interessiert, ja, und er hat das Herz eines sportinteressierten Sportlers bekommen und auf einmal hatte er Interesse für Sport. Das ist keine Legende, sondern ist tatsächlich so. Und so hat das Herz auch rein medizinisch, naturwissenschaftlich mehr als nur die Bedeutung, das Blut durch die Adern zu pumpen. Also mich hat das sehr erstaunt. Und wir hatten die Diskussion darüber, weil ein Bruder ein neues Herz braucht und ein alter, erfahrener Bruder sprach mich an, weil ich dachte, das ist doch eine gute Sache, der wird sicherlich noch ein paar Jahre leben, vielleicht mit dem Herz oder vielleicht auch ein paar Jahre, vielleicht sogar ein Jahrzehnt. Und da hat der Bruder mir gesagt, denk mal drüber nach, das Herz, was spielt das Herz für eine Rolle in der Bibel? Und kann man das einfach so einem anderen Menschen einpflanzen? Geht das überhaupt? Medizinisch ist das alles kein Problem. Ein Chirurg ist ja ein besserer Handwerker. Ja, das kriegt er schon irgendwie hin. Aber was bedeutet es für den Menschen, der dieses Herz eines anderen Menschen bekommt? Eine ethische Frage, eine moralische Frage und auch eine geistliche Frage, die ich mich nicht traue zu beantworten. Aber das zeigt die Bedeutung des Herzens als Zentrum der Person des Menschen, dem Ort, an dem die Entscheidungen fallen. Das Herz ist das Ort des Denkens. Lasst uns mal eine Geschichte lesen von Zachäus. Lukas 19, die Verse 2 bis 10. Der Oberzöllner Zachäus. Und Jesus kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner, und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei, und er konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm: Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen: Er ist bei einem sündigen Mann, um Herberge zu nehmen und einzukehren. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn: Siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Nun ist der kleine Zachäus da auf diesen Baum geklettert, und der war ja ein hoher Beamter damals, war ein Zollbeamter, der hat den Zoll geleitet, der stand da nicht und hat kassiert, hat den Zoll geleitet. Und glaubt mir bitte, hohe Staatsbeamte klettern nicht einfach so auf Bäume, ja, um jemanden zu sehen. Das machen die nicht. Und da steht auf dem Baum und sagt: Ach, Herr Staatssekretär, auch schön auf dem Baum da oben. Ja, Herr Schuldirektor auf dem anderen Baum, wunderbar, gehen Sie doch einen Stock höher, der Ast ist etwas stabiler. Herr Staatsratsvorsitzender, ach, Sie auf diesem Baum. Nein, nein, das war nicht so. Das war schon, dass Zachäus da hochgegangen ist, das war etwas Besonderes. Zachäus war sich dieser Tat vollkommen bewusst. Und er hat es getan, weil sein Herz voller Schmutz, voller Sünde und voller Elend war, und weil er das gespürt hat. Zachäus war auf der Suche. Zachäus war ein Mann, der von allen gehasst wurde. Die eigene Bevölkerung, seine jüdischen Mitgeschwister, seine Mitbrüder, seine Mitmenschen, die haben ihn gehasst, weil er den Zoll von ihnen genommen hat, eingetrieben hat. Und die Römer, für die Römer war er nur ein Vasall. Das Einzige, was Zachäus wirklich hatte, war Geld. Geld, Reichtum und Macht. Aber was ist das wert gewesen für Zachäus in diesem Moment? Gar nichts. Er hat gesucht sein ganzes Leben lang. Er war unglücklich, er war traurig. Und er hat gewartet auf Erlösung. Sein Herz war voller Sünde und voller Schmutz. Er wollte frei sein. Und er hat diesen Baum bestiegen, um diesen Prediger aus Galiläa zu sehen, weil er gehofft hat, bei ihm das zu finden, was er sein ganzes Leben gesucht hat. Also Zachäus ist auf den Baum geklettert, um den zu sehen, der einzig in der Lage ist, ihn wirklich frei zu machen, nämlich Jesus Christus. Und er hat ihn gefunden. Und Jesus hat ihn gesehen und hat ihn vom Baum geholt. Jesus wusste längst, dass er auf dem Baum sitzt, schon lange bevor er den Gedanken hatte, überhaupt da hochzuklettern. Und er hat ihn gebeten, ihn einzuladen. Es war eigentlich umgekehrt. Es war umgekehrt. Jesus hat Zachäus zu sich eingeladen. Er hat sein Herz von all der Sünde und von all dem Schmutz und all dem Elend befreit und hat ihn neu ins Leben gerufen. Zachäus als wiedergeborener Christ, auferweckt und als Nachfolger. Sein Herz war frei. Dann bin ich lange durch diesen Text durchgestiegen und irgendwann fragte ich mich, was ist die Kernaussage dieses Textes? Und ein Wort, was ich leicht überlesen hätte wahrscheinlich, ist mir dann beim Durchforsten der griechischen Übersetzung aufgefallen, und das war das Wort steht auf. Egero im Griechischen. Und das heißt nicht steht auf, lokales Aufstehen, hinstellen, stramm stehen oder sonst was, sondern es heißt erwachen, aufwachen, aufwecken. Im Griechischen passiv heißt es seine frühere Lage aufgeben, sich erheben, auferweckt werden oder aufwachen. Oder auch auf seine gefährliche Lage aufmerksam werden, Gottes Rettungsangebot anerkennen, annehmen und uns aus dieser Lage errettet zu werden. Besonders wird dieses Wort, also dieses Egero oder auch das passive Wort, für die Auferweckung von den Toten zum ewigen Leben oder Auferstehen zu neuem Leben gemeint. Wacht auf! Nach seiner Auferstehung erschien Jesus nur seinen Nachfolgern, die er als seine Zeugen berufen hatte. Aber Jesus spricht hier darüber, dass er sich allen Gläubigen umfassender offenbaren wird und nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden. Nicht nur den apostolischen Zeugen, also den 12 Jüngern, die er hatte, beziehungsweise 11, sondern alle denen, die seine Schafe sind. Wem folgen wir? Wem folgen wir? Lasst uns einen Exkurs machen, ganz kurz, aus dem Johannesevangelium die 7 Ich-Bin-Worte von Jesus. Lasst uns das gemeinsam kurz anschauen. Das erste Ich-Bin-Wort ist, ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, 35, lasst uns das aufschlagen. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Das Brot des Lebens. Das zweite Ich-Bin-Wort, ich bin das Licht der Welt. Lasst uns aufschlagen, Johannes 8, den Vers 12. Nun redete Jesus wieder zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das dritte Ich-Bin-Wort heißt, ich bin die Tür. Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus sagt dieses Wort im Zusammenhang mit einer Stelle, als er einen Blinden heilt. Und diesen Blinden, den haben die Pharisäer ausgestoßen, denn der Blinde hat Jesus erkannt. Und Jesus spricht zu diesem Mann im Vers 35, Johannes 9, Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn, also den Blinden, ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm, glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach, wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm, du hast ihn gesehen und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach, ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm, sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen, wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt ihr aber, wir sind sehend, deshalb bleibt eure Sünde. Dieses Ich-Bin-Wort steht im Brief über die guten Hirten. Das Kapitel 10, wer das mal lesen möchte. Dort wird der Türhüter beschrieben und der auf die Schafe aufpasst. Der Türhüter ist der Herr, unser großer, barmherziger Gott, und der Hirte der Schafe ist Jesus selbst. Das vierte Ich-Bin-Wort heißt, ich bin der gute Hirte, steht in Johannes 10, Vers 11. Also nur zwei Verse weiter. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich lese weiter Vers 12. Der Mietling aber, der kein Hirt ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut die Schafe. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Johannes 11, Vers 25. Die Auferweckung des Lazarus. Jesus spricht zu ihr, zu Martha. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagt, ja, ich glaube das. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Johannes 14, Vers 6. Jesus spricht zu ihm, zu Thomas, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und das siebte Ich-Bin-Wort heißt, ich bin der Weinstock. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. An diesen Jesus glauben wir. An diese 7 Worte glauben wir und mehr brauchen wir nicht. Das ist alles und da können wir nur sagen, wunderbar, Halleluja. Das sind die Worte, die 7 Ich Bin-Worte von Jesus als kleinen Exkurs. Und bei allen Fragen hat sie uns Petrus am besten beantwortet. Bei aller Unsicherheit, die in unserem Herzen wohnt, bei allen Fragen, die wir uns stellen. Jesus hat Petrus die entscheidende Frage gestellt, wollt ihr mit mir gehen? Wollt ihr trotzdem mit mir gehen? Im Johannesevangelium 6, 68. Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Schlachter 2000. Elberfelder, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Und in der neuen Genfer heißt es, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum Leben führen. Und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Ein geistliches Erwachen bedeutet Ergero. Ein Aufstehen, ein Umkehren, sich auf einen Kampf vorbereiten. Ja, das kann es auch sein. In diesem Fall den inneren Kampf und den äußeren Kampf gegen den Fürsten dieser Welt. Wie können wir das tun? Sündenbekenntnis, Buße, Umkehr und Taufe. Aufstehen. Lesen wir Epheser 5, die Verse 10 bis 14. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich, auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nur darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Aufstehen. Lesen wir Markus 9, 25, 28. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Handeln. Handeln, aufwachen, aufstehen, ihm folgen. Das kann man tun, das muss man tun, das ist unser Leben als Christen. Ich denke an meine Zeit damals zurück, da habe ich viele Dinge getan, da hatte ich keinen Auftrag. Das war Unsinn. Das war einfach Blödsinn. Ja. Eine riskante Flucht aus der DDR, wo ich mein Leben riskiert habe. Besser wäre gewesen, ich wäre dort geblieben als Christ und hätte mich eingesetzt und hätte das Evangelium verbreitet. Aber das war ich nicht. Ich war gar kein Christ. Lasst uns lesen, wie man ohne Auftrag etwas tut. Johannes 21. Als Jesus den Jüngern am See Genezareth erscheint. Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so. Es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus spricht zu ihnen, ich gehe fischen. Steffen Burkhardt hat gesagt, ich flüchte aus der DDR. Hat ja geklappt. Bei Petrus hat es nicht geklappt, er hat keinen einzigen Fisch gefangen. Aber mein Leben im Westen war nicht anders als in der DDR. Voller Sünde, voller Unrat, voller Schmutz. Das war Abschaum. Und Petrus hat keinen einzigen Fisch gefangen. Als aber Jesus dann kommt und sagt, werft die Netze aus zu einer Seite, dann fangen sie die Fische. Und sie handeln mit Auftrag und sie ernten. Und als ich meine Frau kennengelernt habe und das erste Mal in eine Freikirche gegangen bin, in die Paulusgemeinde damals, hatte der Pastor oder der Prediger dort genau über dieses Thema gepredigt, Handeln ohne Auftrag. Und dann sind wir nach Augsburg gefahren, zurück, da wo ich damals mit ihr gelebt habe, wo wir gearbeitet haben, beziehungsweise sie hat in einer kleinen Wohnung gelebt, ich war dort als Orthopäde angestellt, bin dann jeden Tag nach München und zurückgefahren. Die Fahrten haben sich dann immer weiter in die Länge gezogen. Da predigte zu Ostern ein katholischer Priester, der war der Bruder einer Krankenschwester aus dem Haus, in dem ich gearbeitet habe. Und ich bin dorthin gegangen, weil die Schwester gesagt hat, gehen Sie da hin, Herr Doktor, das ist mein Bruder, der predigt da. Und der predigte genau das, was ich damals empfunden habe. Er predigte nämlich über Sündenerkenntnis, über Umkehr, über Buße und über Taufe. Und da war ja der Auftrag. Ab da war mein Handeln nicht perfekt, auf gar keinen Fall. Aber ich fühlte mich gesegnet und beauftragt. Wacht auf und folget mir nach. Folget mir nach. Das ist ein Bild von Max Liebermann. Max Liebermann hat im Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt. Er war ein Maler, der nur dieses eine einzige geistliche Bild gemalt hat. Sonst hat er Arbeiter gemalt, Seidenspinner, Stahlarbeiter, die Stahl gegossen haben. In seiner frühen Zeit, da war er in Venedig, da hat er dieses Bild gemalt. Das ist der 12-jährige Jesus im Tempel. Die Eltern von Jesus, die haben ihn gesucht und haben ihn nicht gefunden und er war im Tempel und hat dort gelehrt. Max Liebermann hat zuerst den Jesus mit dunklem Haar gemalt und mit den typischen Schläfenlocken. Da hat er einen solchen Shitstorm, würde man heute sagen, geerntet, dass er dieses Bild dann letztlich übermalt hat. Aber das ist nicht entscheidend. Was ist entscheidend auf diesem Bild und was trifft uns so, was trifft für uns so zu, was trifft für mich so zu? Dieser tumbe Kerl da oben, der ihn am liebsten erdrücken würde, der wie so eine Last da liegt und der sich am liebsten auf Jesus legen würde und ihn zum Schweigen bringen möchte. Sind wir nicht manchmal auch so? War ich nicht manchmal auch so? Junge Leute haben gepredigt und haben mir die Wahrheit gesagt und ich habe gedacht, es geht mich das an, der soll den Mund halten, ich will das gar nicht hören. Oder den da, wie abfällig, halb schläfrig er schaut. Könnte man denken, der pennt gleich weg. Aber der ist der Schlimmste hier. Der kennt sich nämlich aus. Ganz arrogant hört er ihm zu. Im Innersten denkt er vielleicht, ja, der hat recht, der Junge, aber das werde ich mir nicht anmerken lassen. Das werde ich ihn überhaupt nicht spüren lassen. Und die beiden da? Das Herz von diesem Mann hat sich geöffnet für Jesus. Er ist aufgewacht. Er will umkehren. Man sieht das. Dieser Blick, wie er ihn anschaut, auf Augenhöhe. Und wie wunderbar dieses Bild, wenn nur die beiden Köpfe da wären, auf mich wirkt. Vielleicht ist es Nikodemus, weiß es nicht. Lasst uns das lesen. Vielleicht ist es der Nikodemus, dem Jesus viel später noch einmal begegnet. Johannes 3, die Verse 1 bis 13. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus. Vielleicht ist das Nikodemus, ich kann es nicht sagen, aber es könnte sein. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere ich nicht, dass ich gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das ist Lukas Cranach, der Jüngere, der dieses Bild gemalt hat. Er war ein Zeitgenosse von Martin Luther und er hat auch Martin Luther porträtiert des Öfteren, und Lukas Cranach kommt aus Wittenberg. Was er da zeigt, ist die Ehebrecherin aus dem Johannesevangelium. Lasst uns auch das lesen. Johannes 8, die Verse 1 bis 11. Jesus aber ging an den Ölberg, und früh am Morgen kam er wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist während der Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Im Gesetz aber hat uns Mose geboten, dass solche gesteinigt werden sollen. Was sagst nun du? Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wiederum nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie, von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten, und Jesus wurde allein gelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Da richtete sich Jesus auf, und da er niemanden sah als die Frau, sprach er zu ihr: Frau, wo sind jene deiner Ankläger? Hat dich niemand verurteilt? Sie sprach: Niemand, Herr. Jesus sprach zu ihr: So verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Es war ja klar, Ehebruch damals war jetzt kein Kavaliersdelikt, aber es war gar kein Grund. Es werden so viel Abfall ist dort geschehen, genauso wie in der heutigen Zeit, dass das für die Leute nichts Besonderes war. Aber da haben sie versucht, Jesus reinzulegen. Wenn man diese Leute hier sieht, die Schriftgelehrten und die Pharisäer, diesen tumpen Kerl hier, den da, sie haben versucht, Jesus reinzulegen. Sie haben ihm das mosaische Gesetz vorgeführt. Er hat gesagt, nicht das kleinste Tüpfelchen vom Gesetz wird er wegnehmen. Und sie haben ihm versucht, ein schlechtes Gewissen zu bereiten, dass er dort Blut fließen lässt, obwohl er ja von Gnade, von Sündenvergebung, von Barmherzigkeit und von Liebe spricht. wie kommt Jesus aus dieser Nummer raus? Das wäre uns als Menschen nicht gelungen. Wie aus der Nummer kommst du nicht raus? Ja? Gut, wir wissen die Antwort. Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Aber wenn ihr das nicht wüsstet, das wäre euch nie eingefallen, nie im Leben. Das ist eine göttliche Antwort, die er ihnen gibt. Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Sind wir nicht auch so ähnlich wie diese Leute hier manchmal gewesen? Leicht im Urteil, andere zu richten? Oder wie der da, der den Stein da unten noch in seiner Hand hält, der sich schon gefreut hat, jetzt fließt Blut, der sein ganzes Leben wahrscheinlich verpfuscht hat, der vielleicht mehrfach geschieden ist, der Leute betrogen hat, der vielleicht auch gemordet hat als Söldner oder als Soldat. Man kann das nur erahnen. Am liebsten würde er sich wahrscheinlich dann, nachdem Jesus gesagt hat, wer von euch ohne Sünde ist, mit dem Stein selber immer wieder vor den Kopf hauen und sagen, wie kann ich das tun? Ja? Wie kann ich diese Frau steinigen wollen, wo ich doch selber voller Schmutz und Dreck bin und mein Herz voller Sünde beladen ist? Ja? Und die Ältesten gehen zuerst. Vielleicht hat Jesus ihr Herz auch berührt, hat sie erkennen lassen, dass sie Sünder sind, dass sie schuldig sind. Und völlig beschämt verlassen sie diesen Ort, werfen die Steine weg. Und der auch. Auch den liebt Jesus. Und auch sie. Genauso voller Sünde und voller Abfall. Sie ist überhaupt nicht besser als die anderen. Wir alle, die wir hier sitzen, sind nicht besser als die, die da stehen. Weil wir oft genauso sind. Weil wir oft genauso denken, ich erwische mich immer wieder dabei, bei solchen Dingen andere Menschen leicht zu verurteilen. Leicht zu sagen, was ist mit dem los. Immer wenn sich zwei unterhalten über einen Dritten, da fühlen sich die beiden wohl. Das ist ja klar. Ja? Wenn man schlecht über einen Dritten redet, der nicht dabei ist, fühlt man sich umso besser. Ganz schlecht. Jesus ist der einzige Mittler. Der einzige, der das wieder gut machen kann. Der einzige, der uns erlösen kann, der uns erretten kann. Und er hat auch nicht nur diese Frau vor dem Tod errettet, die ihm später nachgefolgt ist, sondern er hat auch diese errettet und hat ihre Herzen bewegt. Vielleicht nicht alle. Heute Morgen, als ich hierher gekommen bin, ist mir ein alter Fußballerkollege begegnet. Und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, Lars, komm rein, 10.30 Uhr. Ach, er hat schon was vor. Was hast denn du vor? Ich muss mich vorbereiten. Worauf? Aufs Fußballspiel. Ich sage, Lars, du spielst doch keinen Fußball mehr. Ich habe dein Sprunggelenk gesehen, damit kannst du gar nichts machen. Nein, nein, aufs Werder-Spiel, aufs Werder-Spiel. Das ist heute Nachmittag um 15.30 Uhr. Manche, ich war selber so, ja. 15.30 Uhr Werder Bremen, ich bin jetzt nicht so ein Werder-Fan, aber ich schaue gern Fußball an. Ich war selber Fußball, hab Geld verdient mit dem Fußballspielen. Und für mich ist das jetzt nicht mehr so, ich sehe das nicht ganz so emotional. Aber ich verstehe, dass Leute da ihr ganzes Leben da reinstecken in diesen Blödsinn, ja. 40.000 Leute stehen im Stadion und unten machen die gerade den Kreis, die Spieler, und dann sagen die, guck, die reden wieder über mich, da unten die. Also, wir sind selbst nicht besser, ich bin selbst nicht besser, aber Jesus heilt mich jeden Tag neu, immer wieder nimmt er mich an, und das ist eine wunderbare Erfahrung. Das ist einfach Gnade, das ist Barmherzigkeit, das ist Liebe. Jesus nimmt uns an. Aber wir müssen aufwachen und ihm nachfolgen. Aufwachen und nachfolgen. Dieser Maler heißt Tintoretto. Er hat zur selben Zeit gelebt wie Lukas Cranach, zur selben Zeit gelebt wie Luther, ein italienischer Maler. Und er hat in Venedig mit einer Gruppe junger Intellektueller und Adeliger ganz interessiert und ganz innig die Schriften Luthers verfolgt, des Reformators. Denkt man gar nicht, dass in Italien, einem Land, in dem es bis 1971 keine einzige Bibel gab, die wirklich ins Italienische übersetzt wurde, bis 71 keine Bibel in italienischer Sprache, nur Latein, dass dort Menschen sind, die schon so früh sich mit der Reformation beschäftigt haben und ihr gefolgt sind, den Gedanken Luthers gefolgt sind. Es geht dabei um die Auferweckung des Lazarus. Lasst uns das gemeinsam noch lesen. Das ist Johannes 11, 1 bis 46, ein etwas längerer Text, aber so wie jeder Text der Bibel lohnt sich auch, diesen Text etwas genauer zu betrachten. Unter dem Gesichtspunkt Nachfolge und Auferweckung. Johannes 11, 1 bis 46. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha, nämlich der Maria, die den Herrn gesalbt und seine Füße mit ihren Haaren getrocknet hat, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Dann erst sagte er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger antworten ihm, Rabbi, eben noch wollten dich die Juden steinigen und du begibst dich wieder dorthin. Jesus erwiderte, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand bei Tag wandelt, so stößt er nicht an, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wenn aber jemand bei Nacht wandelt, so stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Dies sprach er und danach sagte er zu ihnen, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, um ihn aufzuwecken. Da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Jesus aber hatte von seinem Tod geredet. Sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Daraufhin nun sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben, und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns nun zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Und viele von den Juden waren zugegen, um Martha und Maria zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Hause sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und als sie das gesagt hatte, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihrem Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als nun Jesus sah, wie sie weinte, und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sagten die Juden, sieh, seht, wie hat er ihn so lieb. Etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem blinden Augen die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Und es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus spricht, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg, wo der Verstorbene lag. Jesus aber hob die Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Doch um der umstehenden Menge willen habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt. Jesus spricht zu ihnen: Bindet ihn los und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Jesus muss den Lazarus gar nicht aufwecken. Das muss er nicht tun, weil der Lazarus hat Jesus geliebt, hat an Jesus geglaubt und Jesus liebte Lazarus. Er ist gestorben und er ist erlöst, er ist gerettet, er ist frei, er ist in der Ewigkeit. Jesus hätte das nie tun brauchen. Aber die Leute, die herumstehen, diese Menschen da, deren Herzen waren noch zu. Sie waren nicht bewegt von Jesus Christus, ihre Herzen waren noch voller Unglaube, voller Sünde. Und nur wegen dieser Menschenmenge hat es Jesus getan. Deswegen hat er den Lazarus aufgeweckt. Es war nicht notwendig, ihn zu erwecken. Er war schon längst erlöst. Aber um derer willen, um ihrer Erlösung willen, hat er es getan. Was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Jesus nachzufolgen ist sowohl eine Glaubens- auch als eine Lebensgemeinschaft, wobei seine Leiden nicht nur innerlich, sondern wenn nötig auch äußerlich geteilt werden müssen. Eine solche Teilhabe, eine solche Gemeinschaft mit Jesus kann allerdings nicht andauernd ohne innere, moralische und geistliche Gemeinschaft und ohne ein Leben, welches seinem gleicht und ohne eine sich selbst verleugnende Teilhabe an seinem Kreuz geschehen. So bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Es bedeutet sowohl eine Glaubens- als auch eine Lebensgemeinschaft, wobei seine Leiden nicht nur innerlich, sondern, wenn nötig, auch äußerlich geteilt werden müssen. Eine solche Teilhabe, eine solche Gemeinschaft mit Jesus kann allerdings nicht andauernd ohne innere, moralische und geistliche Gemeinschaft und ohne ein Leben, welches seinem gleicht und ohne eine sich selbst verleugnende Teilhabe an seinem Kreuz geschehen. Das ist ein Bild von Rembrandt van Rijn, einem niederländischen Maler. Und manche sagen, Jesus hat kurze Haare gehabt, manche lange Haare, manche haben ja einen Bart gehabt, manche sagen, er hat keinen Bart gehabt, manche sagen, er war kräftig, manche sagen, er war klein und schmächtig. Ich glaube eher, Jesus war ein kräftiger Kerl, er war Zimmermann. Aber was an diesem Bild auffällt und wo man am liebsten in seine Arme fallen möchte, sind diese Augen, die voller Liebe schauen, voller Barmherzigkeit und voller Güte. Ich weiß, das ist immer fragwürdig, Jesus als Bild zu malen. Viele Brüder werden sagen, das darf es nicht zeigen. Und auch diese Bilder, das darf es nicht zeigen, da ist Jesus drauf und so. Aber ich glaube, diese wunderbare Liebe, die aus diesen Augen blickt, auf diesem Bild, das kann Rembrandt van Rijn natürlich nicht komplett wiedergeben. Aber wenn wir einmal bei ihm sein werden, dann werden wir ihn sehen in seiner wunderbaren Herrlichkeit, in seiner Barmherzigkeit, in seiner Liebe. Und wir müssen aufwachen und ihm nachfolgen. Das soll die Botschaft sein. Wacht auf und folget ihm nach. Jesus Christus spricht: Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Markus 13,31. Amen.